In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, am 3. Juli 2025 durch Konrad. Die Themen: Gefährdung Süddeutschlands durch die Nordschweizer Atomkraftwerke. Open Airport in Freiburg, Flugplatz öffnet seine Hangars. Schulsozialarbeit in Freiburg, mangelnde Landesförderung gefährdet den Ausbau. Am Donnerstag, 26. Juni, fand in Stuttgart eine kleine Diskussionsrunde statt. Und zwar ging es um die Gefährdung durch Schweizer Atomkraftwerke. Und das Ganze war angestoßen, initiiert durch die TRAS. Und der SWR hat das entsprechend geleitet und wurde auch dann ins Netz übertragen. Und ich bin jetzt hier verbunden mit Armin Simon von Ausgestrahlt und begrüße dich erstmal.
Ja, hallo.
Du warst mit anderen Referenten da und hast eure Studie vorgestellt, eben über die Gefährdung. Und es wurde dann immer wieder bemängelt, dass in Baden-Württemberg, das ist ja praktisch gerade das Nachbarland, so wenig bekannt ist zum Thema AKWs in der Schweiz und vor allen Dingen, was ist, wenn es was gibt, sprich, wenn eine Gefährdung stattfindet, wenn also ein Atomkraftwerk in der Schweiz kaputt geht und entsprechend Radioaktivität austritt. Ihr habt eine große Diskussionsrunde gefahren. Was ist denn aufgrund dieser Diskussionsrunde passiert? Wurde das irgendwie verbreitet?
Die Schweizer Atomkraftwerke sind ja die älteste Reaktorflotte der Welt. Es gibt kein anderes Land, welches ältere Reaktoren betreibt als die Schweiz. Da sind die Reaktoren, die beiden Reaktoren in Betzner, die sind beide über 50 Jahre schon in Betrieb. Es gibt das AKW Gösgen und direkt an der deutschen Grenze das AKW Leibstadt. Alle AKW stehen sehr nahe an der deutschen Grenze. Und dann ist es natürlich schon aufgrund der Wettersituation so, dass bei allen Winden, die irgendwie aus südlichen Richtungen kommen, und das ist ja relativ häufig der Fall, die radioaktive Wolke bei einem Super-GAU vor allen Dingen nach Deutschland treiben würde. Und das zeigt auch diese Studie, die sich auf andere Berechnungen anderer Wissenschaftler beruft und die zusammenträgt, was die herausgefunden haben. Und die haben reale Wettersituationen im Verlauf mehrerer Jahre simuliert und haben dann errechnet, wo würde eigentlich die radioaktive Wolke runterkommen, wo würde sie durchziehen, wo würde die Strahlung landen. Und da ist es im Schnitt über alle Wettersituationen so, dass eigentlich mehr Radioaktivität in Deutschland landet als in der Schweiz selbst.
Mit anderen Worten, diese Atomkraftwerke, um es mal böse und zynisch auszudrücken, sind an der Landesgrenze und Deutschland ist davon betroffen, genauer gesagt Baden-Württemberg, und die Schweizer haben mehr oder weniger den Nutzen davon und die Baden-Württemberger wissen nicht so viel entsprechend darüber. Ist diese Pressekonferenz, ist sie mehr verbreitet worden oder wie lief das Ganze?
Naja, also in Auftrag gegeben hat die Studie ja der Trinationale Atomschutzverband. Das ist ein Zusammenschluss von Atomkraftgegnern und vor allen Dingen auch Kommunen aus dem Dreiländereck um Freiburg rum, also Freiburg, Schweiz und Frankreich. Der größte Erfolg des TRAS bisher war die Schließung des AKW Fessenheim, zu der er maßgeblich beigetragen hat. Dieser Trinationale Atomschutzverband hat eben auch realisiert, dass man die Gefahren durch die Schweizer Atomkraftwerke, dass die in Deutschland jedenfalls immer so ein bisschen aus dem Blick sind, die sind buchstäblich hinter Berg, und hat dann diese Studie in Auftrag gegeben. Diese Studie, Gefährdung Deutschlands durch schwere Unfälle in Schweizer Atomkraftwerken, die haben wir letzte Woche am Donnerstag auf der Landespressekonferenz in Stuttgart vorgestellt und das hat relativ breites Medienecho gefunden.
Das ist auf jeden Fall schön. Wie ist Baden-Württemberg auf solche Gefahren vorbereitet?
Also es ist natürlich, auch die Schweiz ist natürlich gefährdet. Es gibt auch Wettersituationen, wo die Strahlung hauptsächlich in der Schweiz landet, und bei einem Atomkraftwerk, was direkt auf der Grenze steht, wie Leibstadt, ist es natürlich immer so, dass bei einem Unfall auch die Schweiz betroffen ist. Das, was ich vorhin gesagt hatte, war so ein bisschen der im Schnitt aller Wettersituationen eines Jahres, ist es meistens so, dass der Wind mehr nach Deutschland trägt, als in der Schweiz runtergehen würde. Und das hat zur Folge, dass die ganzen Unfallfolgen bei so einem Super-GAU natürlich auch in Deutschland auftreten. Also Strahlenbelastung, akute Strahlenbelastung durch die radioaktive Wolke, die durchzieht, dann notwendige Katastrophenschutzmaßnahmen wie Evakuierung und so weiter, weil eben die Strahlenbelastung schon durch die radioaktive Wolke so hoch werden kann in einem gewissen Umkreis, und wäre es deutlich größer als gedacht um das Atomkraftwerk, dass akute Strahlenschäden zu befürchten sind, und dagegen will man sicher mit Evakuierungen schützen. Kann ich gleich noch was dazu sagen. Und es geht natürlich auch dann bis hin zur langfristigen Kontamination des Bodens. Wir wissen das ja aus Tschernobyl, die Älteren können sich da erinnern. Das Atomkraftwerk war ja über 1000 Kilometer entfernt, und trotzdem waren in Deutschland die Böden dort, wo der Fallout runtergeregnet hat, verstrahlt, und sind es immer noch so, dass ja heute noch zum Teil in bestimmten Gegenden Wildschweine oder Pilze so hoch radioaktiv belastet sind, dass sie nicht in Verkehr gebracht werden dürfen in Deutschland. Und wenn jetzt so eine Wolke aus dem Schweizer Atomkraftwerk in Deutschland abregnen würde oder über Deutschland ziehen würde, dann würde das natürlich sehr großräumige zu radioaktiven Kontaminationen des Bodens führen. Und dieses radioaktive Cäsium, was dafür verantwortlich ist, was eben bei einem solchen Unfall freigesetzt wird, hat ja eine Halbwertszeit von gut 30 Jahren. Das heißt, erst nach 30 Jahren ist die Hälfte der Strahlung abgeklungen. Das heißt, die Gebiete, die damit merklich kontaminiert werden, die bleiben es sehr lange, was dann bedeutet, dass sie eigentlich langfristig unbewohnbar bleiben. Auch das haben wir aufgezeigt, welche Gebiete das betroffen könnte. Es geht dann um Ernteverbote und so weiter. Es gibt Gefahren für die Trinkwasserversorgung, weil diese radioaktive Wolke auch das Trinkwasser beeinträchtigen kann, bis hin zur Bodensee-Wasserversorgung, die natürlich bei einem Unfall in einem Schweizer Atomkraftwerk auch betroffen sein könnte. Und schließlich haben wir zusammengetragen, was verschiedene Studien mal gesagt haben, um die Gesundheitsschäden, die zu erwartenden Gesundheitsschäden bei einem solchen Unfall abzuschätzen.
Trotzdem, meine ursprüngliche Frage war ja eigentlich ein bisschen, wie sind unsere Behörden, das heißt, wie ist das Land auf solche Unfälle vorbereitet? Wir haben Neckar-Westheim, wir haben Fessenheim, das heißt, die Behörden haben sich wohl schon auf irgendwelche Unfälle vorbereitet, und wenn in der Schweiz was passiert, naja, Atomverstrahlung ist halt Atomverstrahlung, das ist praktisch ein Ding. Wie kann dann die Behörde, beziehungsweise wie können wir als Bürger uns schützen oder wie können wir darauf reagieren? Was ist vorbereitet, wenn was passiert? Da muss man wohl sich nicht speziell auf die Schweizer vorbereiten.
Nein, es gibt Katastropheneinsatzpläne, das heißt detaillierte Katastrophenschutzpläne für die Umgebung von Atomkraftwerken. Das gilt auch für die Umgebung von grenznahen Atomkraftwerken. Früher waren diese Katastrophenschutzeinsatzpläne so, dass man Evakuierungen vorbereitet hat, also sich überlegt hat, wo könnte man die Leute hinbringen, wo könnten sie unterkommen, über welche Routen könnte man, mit welchen Verkehrsmitteln könnte man sie evakuieren, für einen Umkreis von 10 Kilometern um das Atomkraftwerk. Nach Fukushima hat dann die Deutsche Strahlenschutzkommission festgestellt, dass das viel zu wenig ist, weil man in Fukushima gesehen hat, dass die Kontamination doch deutlich weiter reicht, also auch die Zone, wo sehr hohe Kontaminationen auftreten und mit einer sehr hohen Strahlenbelastung zu rechnen ist. Und daraufhin haben die Innenminister 2015 beschlossen, die Evakuierungszonen auszuweiten von 10 auf 20 Kilometer, was eine Vervierfachung der Fläche bedeutet. Und wir haben jetzt bei den Recherchen zu der Studie festgestellt, dass diese 2015 beschlossene Ausweitung der Evakuierungszonen so aufwendig ist, weil dann so viele Leute evakuiert werden müssten, und man da unten im Dreiländereck ist, ist ja noch besonders kompliziert, weil man einfach ja nur nach einer Seite evakuieren kann, weil die Schweizer ihre eigenen Leute evakuieren und die Katastrophenplanung eigentlich so sind, dass man, wenn man halt auch begrenzte Verkehrswege da unten, da gibt es nicht so viele Straßen und der Schwarzwald ist im Weg und so weiter. Und das ist so aufwendig, dass das zuständige Regierungspräsidium es bis heute nicht geschafft hat, die 2015 beschlossene Ausweitung der Katastrophenschutzzonen umzusetzen. Das heißt, es gibt nach wie vor in der Umgebung der Schweizer Atomkraftwerke, also in dem grenznahen Bereich da unten am Hochrhein, gibt es nur Evakuierungsplanungen für die 10 Kilometer Umkreis, jetzt zum Beispiel um Leibstadt herum, für die es gibt noch keine Evakuierungsplanungen für diese vergrößerten Zonen, wie es eigentlich seit 10 Jahren vorgeschrieben ist. Und es gibt Planungen natürlich auch, dass Jodtabletten verteilt werden sollen. Die sollen vor allen Dingen helfen, die Belastung der Schilddrüse durch radioaktives Jod zu verhindern, was eben Teil dieser radioaktiven Wolke ist. Da gibt es etliche Millionen Jodtabletten, die da angeschafft wurden. Da ist eher das Problem, dass die im Zweifelsfall ja auch noch verteilt werden müssten an alle Haushalte. Und diese Iodtabletten schützen erstens nicht vor allem, sondern sie schützen nur vor einer einzigen Strahlenfolge, nämlich vor der radioaktiven Belastung der Schilddrüse. Und sie schützen auch nur dann, wenn sie sehr passgenau eingenommen werden. Das heißt eigentlich direkt unmittelbar vor Durchzug der radioaktiven Wolke. Wenn man sie zu früh oder zu spät einnimmt, dann nimmt die Wirkung deutlich ab. Das heißt, es gibt ein riesiges logistisches Problem, dass diese Wolke, die ja mit dem Wind getrieben wird und deswegen sich auch sehr schnell ausbreiten kann, dass praktisch vor Eintreffen der Wolke überall in einem sehr großen Bereich diese Iodtabletten verteilt werden müssten und dass dann die Bevölkerung noch informiert werden müsste, wann genau sie an welchem Ort diese Iodtabletten einnehmen muss. Da sind natürlich auch viele Fragezeichen dahinter, inwieweit das tatsächlich funktioniert. Und das Interessante bei der, wenn man sich anguckt, diese Ausbreitungsrechnungen, die andere Wissenschaftler aus Wien zum Beispiel da gemacht haben, oder auch Ausbreitungsrechnungen, die Deutsche Gesellschaft für Reaktorsicherheit gemacht hat, die zeigen alle, dass natürlich es je nach Wetterlage die räumlichen Auswirkungen eines solchen Unfalls weit, weit über diese Katastrophenschutzzone hinausreichen. Also wir konnten zeigen, dass Evakuierungen notwendig werden, teilweise an mehreren hundert Kilometern Entfernung noch vom Kraftwerk. Es könnte sein, dass das ganze Rheintal evakuiert werden muss oder dass mehrere Großstädte gleichzeitig evakuiert werden müssten. Das sind natürlich Folgen, die hat kein Katastrophenschutzplan jemals berücksichtigt. Denn die Katastrophenschutzpläne sind so ein bisschen so, die sagen, bei den ganz großen Sachen, da können wir uns eh nicht drauf einstellen, da können wir gar nichts machen. Und dann planen sie halt für einen kleineren Fall, der eben, muss ich sagen, das wird mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eintreten. Und deswegen planen sie dann die Evakuierung nur im direkten Umkreis des Atomkraftwerks, aber das ist nicht ausreichend. Also die Wolke kann bei bestimmten Wetterlagen auch so sein, dass noch in 80 Kilometern Entfernung mit direkt gesundheitsgefährdenden Strahlenschäden zu rechnen ist.
Sie haben ja in der Pressekonferenz auch erklärt, dass beispielsweise das Trinkwasser gefährdet ist, sprich das Rheinwasser, um ein Beispiel zu nennen, wäre dann so verseucht, dass der tausendfache Grenzwert überschritten wäre. Und damit natürlich das Trinkwasser für Basel, aber natürlich auch für die darunterliegenden Rheinstädte entsprechend nicht mehr benutzbar wäre.
Genau, das ist auch eine Folge aus Fukushima. Man hat ja in Fukushima gesehen, was man bisher auch nicht so auf dem Schirm hatte, dass bei so einem Super-GAU es auch passieren kann, dass radioaktive Stoffe aus dem Reaktor direkt in ein angrenzendes Gewässer eingeleitet werden. Bei den Schweizer Atomkraftwerken wäre das der Rhein oder die Aare. Aber eine für mich auch erstaunliche Erkenntnis war, dass das Öko-Institut hat damals auch untersucht, was passiert eigentlich, wenn der Fallout über den Bodensee runtergeht, also wenn die Wolke nach Nordosten getrieben wird, was ja bei südwestlichen Winden leicht zu erwarten ist, dann wäre auch der Bodensee betroffen. Und dann könnte auch das Bodenseewasser so radioaktiv kontaminiert werden, trotz des großen Verdünnungsfaktors da im Bodensee, dass die Trinkwassergrenzwerte überschritten wären. Und es würde insbesondere auch gelten für die Pumpfassungen der Bodenseewasserversorgung. Die sind ja im Überlinger See, das ist der nordwestliche Lappen des Bodensees. Da sind die großen Brunnen der Bodenseewasserversorgung. Die Bodenseewasserversorgung versorgt ja halb Baden-Württemberg mit Trinkwasser über große Leitungen und auch diese Pumpfassungen könnten eben kontaminiert werden bei einem Super-GAU in einem Schweizer Atomkraftwerk.
Das klingt irgendwie so wie die französische Lösung nach Tschernobyl. Das heißt, hier ist die Grenze und hinter der Grenze nach Frankreich findet nicht statt oder anders ausgedrückt. Wenn was passiert, dann wird uns wohl gesagt, geht in die Keller, schluckt eure Jodtabletten und nach ein paar Stunden oder Tage kommt wieder raus und macht weiter wie bisher.
Also mit der Anordnung begeben Sie sich in den Keller des Hauses und bleiben Sie dort, also Aufenthalt im Gebäude und dann eben möglichst in einem Raum, der kein Außenfenster hat und der tief im Boden drin ist, damit sozusagen die Strahlung abgeschirmt wird. Das ist dann tatsächlich der Keller. Das ist auch eine offizielle Katastrophenschutzmaßnahme, die erfolgen soll, eben um zumindest die akute Strahlenbelastung unter einem bestimmten Grenzwert oder unter einem bestimmten Schwellenwert zu halten, um eben akute Strahlenschäden zu vermeiden. Man kann ja mit diesen ganzen Katastrophenschutzmaßnahmen, versucht man nur die akuten Strahlenschäden zu vermeiden, also die Strahlenkrankheit und was eben bei sehr hohen Strahlendosen auftreten kann. Man kann mit diesen Katastrophenschutzmaßnahmen nicht verhindern die langfristigen stochastischen Gesundheitsschäden. Die treten in jedem Fall auf. Die haben ja auch keinen Schwellenwert. Also Krebsentwicklung ist es vor allen Dingen und solche Geschichten mannigfaltige Gesundheitsschäden, die da zu erwarten sind. Und diese Katastrophenschutzmaßnahmen, die zielen nur auf diese direkten Strahlenfolgen. Und diese Maßnahme Aufenthalt im Gebäude, also gehen Sie in den Keller, schließen Sie Fenster, schalten Sie Lüftung aus und bleiben Sie da drin, unter Umständen mehrere Tage. Das ist übrigens eine Maßnahme, die müsste man, wenn man das ernst nimmt, was diese Simulationsrechnungen ergeben haben, es gibt Situationen, da müsste die in einem Drittel von Deutschland erlassen werden.
Was ist eigentlich das Grundproblem bei den Schweizer Atomkraftwerken?
Wir wollen ja erreichen, dass es eine Laufzeitbegrenzung gibt und verbindliche Abschaltdaten für die Schweizer Atomkraftwerke. Das Problem der Schweiz ist ja, dass die Schweizer Atomkraftwerke eine unbefristete Betriebsbewilligung haben und dass deswegen überhaupt nicht klar ist, wann sie jemals abgeschaltet werden. Und es davon abhängt, dass irgendeine Behörde sagt, naja, jetzt ist es uns zu unsicher, jetzt schalten wir es ab. Das ist halt ein sehr vages Kriterium. Und deswegen fordern wir von der Landes- und der Bundesregierung, dass dieses Atomrisiko aus der Schweiz nicht länger ignoriert werden darf und dass sie sich einsetzen müssen für eine deutsch-schweizerische Energiewendepartnerschaft, von der beide Länder profitieren könnten, und eben auch für eine Laufzeitbegrenzung, insbesondere mit verbindlichen Abschaltdaten für alle Schweizer Atomkraftwerke.
Ich danke Armin Simon von Ausgestrahlt für die Informationen zum Thema Gefährdung durch Schweizer Atomkraftwerke bei einem Unfall und die Betroffenheit von Baden-Württemberg, Deutschland, sprich dem ganzen Gebiet, was da nördlich von der Schweiz besiedelt ist. Merci.
Danke ebenfalls.
Am Wochenende vom 28. bis 29. Juni 2025 öffnete der Flughafen Freiburg seine Pforten und präsentierte sich jung mit einer 118-jährigen Geschichte.
Wir sind hier auf dem Open Airport in Freiburg und wer bist du?
Ich bin der Sebastian.
Und wer bist du? Eileen. Und ihr seid hier warum?
Weil ich meiner Tochter mal ein bisschen die Flugzeuge zeigen wollte. Fliegen ist spannend und ja, wir sind manchmal hier so zum Gucken und zum Starten und Landen gucken, wenn wir in der Nähe sind. Und dann dachten wir, dann nehmen wir den Tag da auf der Tür doch mit.
Und du, wie hat es dir bis jetzt gefallen?
Gut.
Wir sind hier auf dem Open Airport in Freiburg und zwar beim Stand der Bergwacht. Wer bist du?
Genau, ich bin eine Bäckerin von der Bergwacht Schwarzwald.
Und was macht ihr hier?
Wir stellen hier unsere Arbeit vor. Wir sind oft mit der DRF Luftrettung unterwegs und dann zeigen wir hier mal, was wir alles können.
Und was könnt ihr von der Bergwacht?
Wir unterstützen oft bei der Luftrettung mit unseren Luftrettern. Die unterstützen die Piloten und die ganze Crew von den Hubschraubern.
Ganz konkret, wie muss ich mir das vorstellen?
Wir machen die Vorarbeit am Boden, versorgen den Patienten. Und wenn wir den Abtransport nicht selber machen können, da das Gelände zu unwegsam ist oder zu schwierig, dann kommen die Kollegen der DRF Luftrettung mit einer Winde. Und dann kann der Patient per Winde zum Hubschrauber hochgezogen werden.
Und Sie sind?
Jonas Isele.
Von?
THW Breisach.
Warum seid ihr hier?
Wir möchten uns präsentieren, hier auch in der Bevölkerung bzw. für alle Interessierten, um unsere Drohnen vorzustellen.
Was könnt ihr mit euren Drohnen?
Wir haben verschiedene Einsatzszenarien. Wir können zum Beispiel vermisste Personen suchen. Wir können Lagekarten erstellen in Großschadensereignissen.
Mal kurz nochmal, fahren wir nochmal zurück mit vermisste Personen. Also ihr habt dann irgendwie eine Wärmebildkamera auf eurer Drohne oder wie
Korrekt,
findet ihr
genau. jemanden? Genau. Wir haben verschiedene Kameras, unter anderem eine Thermalkamera. Wir haben auch eine Farbkamera und damit lässt sich quasi dann eine vermisste Person suchen.
Und wie ist die Situation bei euch beim technischen Hilfswerk? Habt ihr Nachwuchssorgen oder seid ihr gut ausgestattet?
Tatsächlich sind wir jetzt einige Junge, wo da in das Thema mit einsteigen. Es liegt vielleicht auch der Thematik ein bisschen geschuldet, aber nichtsdestotrotz haben wir auch, sag ich mal, immer Bedarf an jungen Leute und interessierte Leute, wo da uns unterstützen und dazukommen.
Wir sind hier auf dem Open Airport in Freiburg und Sie sind?
Hugo Niedermeyer.
Und warum sind Sie hier?
Mein Sohn arbeitet am Tower hier am Flughafen und ist Hagelflieger hier.
Und wie gefällt Ihnen das Fest heute?
Gefällt mir sehr gut. Ich habe natürlich eine etwas spezielle und tiefere Verbindung zu dem Ganzen hier. Und ich kenne den Platz auch schon, war schon zweimal hier und gefällt mir sehr gut. Es ist vielleicht ein Ticken zu heiß.
Was halten Sie von Kritik daran, dass Freiburg überhaupt einen Flughafen hat?
Grundsätzlich verstehe ich natürlich irgendwo beide Seiten ganz klar, aber ich denke, der Nutzen ist größer als der Schaden.
Und du bist?
Ich bin der Daniel von der Flugleitung am Flugplatz in Freiburg.
Hi. Und du bist auf der einen Seite von der Flugleitung, aber dann hast du noch einen anderen Job, hast du mir erzählt. Du bist hier bei der Flughafenfeuerwehr.
So kann man das sagen, genau. Ich bin zwar hier fest angestellt bei uns am Turm und wir haben nicht nur die Aufgabe, uns einfach ums ganze Betriebsgelände zu kümmern und das zu betreiben. Wir sitzen auch am Funk und wickeln den ganzen Flugverkehr ab. sondern wir sind auch alle, die oben als Flugleiter arbeiten, auch ein bisschen ausgebildet eben auf unserer hauseigenen Flugplatzfeuerwehr mit unseren zwei schönen Einsatzfahrzeugen.
Kannst du mir mal ein so Einsatzfahrzeug beschreiben? Wir stehen hier gerade vor einem.
Genau, also wir haben einen größeren, etwas moderneren. Er ist wirklich ziemlich groß, also wiegt, genaue Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf, aber auf jeden Fall jenseits der 15, 20 Tonnen. Den nennen wir ganz pragmatisch Rot 1. Der hat auch einen ganz schönen großen Werfer auf dem Dach. Das muss man sich also genauso vorstellen wie am großen Verkehrsflughafen.
Und da wird dann Wasser rausgespritzt, wenn es im Ernstfall dazu kommt.
Genau, Wasser und Schaum. Wir können auch beides kombinieren, kommt dann so ein bisschen auf die Einsatzart an und haben da 8000 Liter Tankinhalt. Also genügend ist vorhanden zum Löschen.
Wie bleibt ihr fit?
Wie haltet genau, ihr fit? Das ist natürlich auch immer wichtig, vor allem in der Luftfahrt, dass wir fit bleiben im Kopf. Das heißt, wir trainieren regelmäßig. Alle bei uns oben haben auch so eine Zusatzausbildung, speziell bei Flugplatzfeuerwehr in Siegerland wird das trainiert. Brandschutz für Luftfahrzeuge nennt sich das. Und zusätzlich machen wir intern auf jeden Fall mindestens halbjährlich, aber eher bei gutem Wetter einfach mal nach Lust und Laune Einsatzfahrten, Übungen und haben auch immer von der Feuerwehr zusätzlich einen Kollegen, der kommt und uns fit hält im Kopf.
Wir sind hier auf dem Open Airport Freiburg und Sie sind?
Ich bin der Christoph Maschowski und ich bin Mitglied bei der AK Flieg. Das ist ein Luftsportverein und ich bin dort auch eher ehrenamtlicher Fluglehrer und Ausbildungsleiter.
Flugsport gilt ja so gemeinhin als relativ kostenintensiv. Wie sozial durchlässig ist der Zugang dazu?
Also der Segelflugsport in Deutschland, der ist ja in Vereinen organisiert. Und durch das Ehrenamt der Fluglehrer und das Ehrenamt auch des technischen Personals sind die Kosten für den Betrieb sehr, sehr gering. Also man kann als Jugendlicher mit einem Taschengeld sich das Segelfliegen leisten, wie jedes andere Hobby auch.
Ich sag mal, was heißt das Taschengeld? Ich meine, das ist ja auch relativ.
Ja, also ich sag mal so mit 30 Euro im Monat kann man Segelfliegen.
Ja. Und wie kamen Sie dann hier auf den Flugplatz Freiburg?
Ich bin hier zum Studieren hergekommen. Ich habe Geologie studiert und ja, klar, das ist natürlich toll, dann so einen Flugplatz in der Stadt zu haben.
Freiburgs Flughafen steht möglicherweise vor der Schließung oder wird geschlossen. Wie stehen Sie dazu?
Naja, ich meine, es ist beschlossen, dass, beziehungsweise es ist nicht beschlossen, aber die Pachtverträge wurden jetzt nicht mehr verlängert. Die gehen bis 2031 noch und wir hoffen natürlich, dass das noch passiert, dass die Pachtverträge verlängert werden.
Was würde Freiburg verlieren, wenn der Flughafen weg wäre?
Das würde ganz schön viel verlieren. Das würde einerseits natürlich eine Sportart verlieren, den Segelflugsport. Das würde eine wichtige Infrastruktur, meiner Meinung nach sehr wichtige Infrastruktur, verlieren, weil hier nicht nur der Flugsport stattfindet, sondern auch die Rettungsflieger unterwegs sind. Das sind Organflüge, finden hier statt für die Uniklinik. Es sind Geschäftsreiseflüge, es sind andere Motorflugsportvereine, Flugschulen. Also hier werden nicht nur Segelflieger ausgebildet, sondern auch Motorflugpiloten und auch professionelle Airliner-Piloten.
Was bedeutet es für Sie, oben in einem Segelflugzeug am blauen Himmel zu fliegen?
Ja, das bedeutet für mich einfach Freiheit, ein Perspektivwechsel auf jeden Fall, der mir sehr gut tut. Ich habe einen Beruf, der mich sehr fordert. Ich bin einerseits Entwickler und bin sehr viel am Computer unterwegs und es ist für mich der absolut perfekte Ausgleich mit der Natur, den Kopf frei zu kriegen und aber auch nicht nur das Hirn einfach auszuschalten, sondern mit Verantwortung was Sinnvolles zu tun, was jeden Tag anders ist und jeden Tag aufs Neue faszinierend. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich davon rede.
Wir sind hier beim Open Airport in Freiburg und wir sprechen mit.
Mein Name ist Daniel Herschel, ich bin Notarzt auf dem Christoph 54. Wir haben unsere Station hier, wir starten unsere Einsätze in aller Regel von 8 Uhr morgens bis zum Sonnenuntergang hier von der Station und versorgen direkt die Region hier 60 Kilometer plus minus um uns herum im Notfall.
Und wie wichtig ist die Stationierung gerade hier am Flughafen?
Ja, wir sind natürlich sehr froh, hier am Flugplatz zu sein, weil wir hier eine super Infrastruktur haben. Wir haben unsere Station, wir haben die Fläche, wir haben den Tower, gute Bedingungen und sind natürlich sehr froh, dass wir hier so einen Flugplatz in Freiburg haben, auch gerade in der Nähe zu den großen Krankenhäusern der Universität, im Josefshaus, dass wir da dann auch unsere Patienten hinbringen können und dann immer hier vor Ort direkt sind, um dann auch tanken zu können und gleich weiter zu können.
Wir sind hier auf dem Open Airport in Freiburg und wir sprechen mit
Rebecca Madonia.
Und Sie sind warum hier?
Wir haben den Thomas Bock besucht hier auf dem Flugplatz, weil er uns vor knapp 3 Jahren nach Hamburg geflogen hat.
Warum hat er euch nach Hamburg geflogen?
Ich war schwanger, hochschwanger mit unseren Zwillingen und wir hatten ein, also FFTS heißt es, das ist fetofetales Transfusionssyndrom. Wir mussten nach Hamburg, weil die beiden sich das Blut gegenseitig weggenommen haben und fast gestorben werden. Und in Freiburg konnte uns hier keiner helfen. Und deswegen hat er uns glücklicherweise nach Hamburg geflogen, um diese Therapie durchführen zu lassen.
Und in Hamburg ist alles gut gegangen?
In Hamburg ist alles gut gegangen. Die Mädels sind kerngesund und es hat alles gut geklappt. Ja. Und es war eine schwere Geschichte, aber jetzt letztendlich ist alles gut geworden.
Schulsozialarbeit in Freiburg, Ausbau durch mangelnde Landesförderung gefährdet. Ob individueller Rechtsanspruch auf Ganztagesförderung oder G9, die Kommunen als Schulträger geraten durch die Politik der grün-schwarzen Landesregierung mit ihrer Landesbildungskompetenz und deren schleppenden Weiterleitung selbst von Bundesmitteln in erkennbaren Verzug bei den Umsetzungen. Im Doppelhaushalt 25-26 beschreitet die Stadt Freiburg weiter ihren freiwilligen, warum eigentlich Freiwilligkeit, der Schulsozialarbeit. Kepler, Rotteck und Wenzinger bekommen im Verhältnis zu ihren Schülerzahlen eine Aufstockung der Stellenäquivalente. Dass Freiburg hinsichtlich der Inanspruchnahme der Landespolitik für diese ureigensten Bildungsaufgaben adäquate Unterstützung bekommt, ist aber unsicher. Dies brachte dann auch eine Nachfrage von Stadträtin Vivian Sieg von der SPD zur Vorlage des Amtes für Kinder und Jugend und ihrer Chefin Frau Wölkel an das Tageslicht.
Ja, ich hätte eine perspektivische Frage, wie Sie eben eingangs erwähnt haben. Ist es eine wichtige Aufgabe für uns als Schulträger? Das Land ist meines Erachtens da auch in der Pflicht und kommt ja nicht nach, denn diese 16.500 Euro, die wir pro Stelle kriegen, sind längst nicht mehr ein Drittel, mal abseits dessen. Jetzt gibt es Solz, das ist schon eine Anhörungsfassung, gerade eine neue Verwaltungsvorschrift dazu. Das stößt gerade bei vielen Kommunen auf, auch insbesondere knapp der knappen Haushaltslage doch und auch vielen Kürzungen. Jetzt hätte ich die Frage, gibt es schon irgendwie angedacht, was das für Auswirkungen auf Freiburg hat? Denn diese 0,6 Stellenanteile pro Schule, die Lucha da anpeilt, es wird ja in der Stadt eine Veränderung geben an der Stelle, inwiefern wie viel vom Land refinanziert wird an der Stelle. Und dann wäre einfach mal die Frage, was hat es für Veränderungen für uns in den kommenden Jahren? Meines Erachtens könnte das schon ziemlich derbe aufschlagen und unseren Haushalt eventuell, wenn man das Angebot so beibehalten möchte, doch immens belasten.
Also da schauen wir auch mit Zentren Sorge drauf tatsächlich, also nicht nur Freiburg, sondern natürlich alle Landkreise und Städte. Und wir sind ja auch aufgefordert worden, dort Stellung zu nehmen. Und ich glaube, ich kann das sehr klar sagen, dass alle Jugendämter tatsächlich in die gleiche Richtung gegangen sind und dann eine sehr deutliche Kritik geäußert haben. Tatsächlich ist es ja jetzt so, dass es auch, wie es aussieht, um ein Jahr verschoben wird. Das heißt, sie sind noch in der Diskussion und bis diese Diskussion tatsächlich beendet ist, können wir noch gar nicht konkret sagen, was das alles für uns bedeutet. Was ich tatsächlich schon gehört habe, ist, dass es einen Bestandsschutz geben soll. Und wenn es diesen Bestandsschutz gibt, dann komme ich nochmal zu dem, was ich eingangs gesagt habe, sind wir ja, also tatsächlich, also wir sind wirklich in dieser luxuriösen Position, auch wenn es nicht ausreichend ist.
Übrigens, die schlechte Tonqualität bitte ich zu entschuldigen, aber sie liegt einfach daran, dass, wie schon im Kinder- und Jugendhilfeausschuss, eine Nicht-Anlieferung des Audios an die Presseplätze erfolgte. In jedem Fall wünscht man sich sowohl hier wie bei G9 die Rückkehr von G9 verbunden mit zusätzlichen Raumbedarfen, wie bei den Starterschulen oder auch dem Rechtsanspruch auf Ganztagesförderung in den Grundschulen, ein wesentlich stärkeres Insistieren auf dem Grundsatz der Konnektivität der Finanzierung der bestellten Bildungsaufgaben von Land und Bund zugunsten der Kommunen. Der Besuch von Ministerin Schopper bei der Wenzinger Gemeinschaftsschule am Freitag, den 4. Juli, wäre ein gegebener Anlass dafür, so meine Meinung zumindest.
An dieser Stelle einen Dank an Michel, der immer wieder die Presseplätze für Radio Dreieckland besetzt, auch wenn an diese Presseplätze der Ton nicht unbedingt einwandfrei geliefert wird. Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg, am 3. Juli 2025 durch Konrad.
Zur Wehr setzen. Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.